eine Runde heute.
Was ist bisher mit dem Begriff passiert? Wir haben das Jakobi-Symbol eingeführt, das ist eine Verallgemeinerung von Legendre-Symbol. Wir haben gesehen, wie es definiert ist. Wir haben uns ein paar Rechenregeln überlegt. Insbesondere haben wir uns eine -1/n-Regel hergeleitet, eine -2/n-Regel und etwas, was aus das quadratische Reziprozitätsgesetz.
Was wir nicht haben, ist ein Zusammenhang, jedenfalls bisher, zur Lösbarkeit von Gleichungen. Das haben wir beim Legendre-Symbol in der Algebra ziemlich ausführlich besprochen. Oder zu quadratischen Resten, oder was könnte man sich noch angucken, was man verallgemeinern könnte. Sowas wie das Euler-Kriterium oder so. Das sind Sachen, die wir nicht haben, vielleicht noch nicht. Und da möchte ich jetzt anknüpfen.
Mit der Marke 6. Da schnappe ich mir eine ganze Zahl. A, dann eine ungerade natürliche Zahl n und das alles so, dass a und n Teiler von z und z. Und hier kommen zwei Aussagen. Die erste ist, falls A ein quadratischer Rest ist modulo n, und wir können gleich nochmal kurz wiederholen, was das heißt, dann ist der Wert des Jacobi-Symbols A bei n gleich 1. Nein, dann kann man sich fragen, wie das andersrum ist. Andersrum ist es ja so bei Legendre-Symbolen, dass das zur Definition gehörte. Wenn unten eine ungerade Primzahl stünde, dann wäre Teil der Definition, dass der Wert des Legendre-Symbols a über p 1 wäre oder 1 ist, genau dann, wenn a nicht durch p teilbar ist und ein quadratischer Rest ist. Hier ist es aber nicht so. Es ist kein genauer Wert. Unterschiedlich formulieren kann. Hier hätte ich auch sagen können, es gibt eine ganze Zahl a, die kein quadratischer Rest ist modulo n, aber bei der der Wert dieses Jacobi-Symbols 1 ist trotzdem. Kleine Box zur Erklärung. Definition genau dann, wenn was gilt. Was bedeutet das? Ja?
Wenn es eine ganze Zahl z gibt, so dass z Quadrat kongruent zu a ist.
Ganz genau. In der Algebra wird das mal so definiert. Mal Wurf für ungerade Primzahlen, mal ganz allgemein. Deswegen dachte ich, ich wiederhole es nochmal allgemein. Denn wir brauchen es natürlich als Beweis. In A fangen wir an mit der Voraussetzung, dass A ein quadratischer Rest ist. Also kann ich direkt die Notation von da drüben übernehmen. Eigenschaft z von a mod n Dann gucke ich mir jetzt einen Clean-Teiler von n an. Die Voraussetzung ist ja die ganze Zeit in diesem Kapitel, dass n mindestens 2 ist. Oder in dem Fall, wo n gleich 1 ist, da ist das Symbol als 1 definiert und 1 ist ein quadratischer Rest. Also falls wir einen Spezialfall sind, n gleich 1, dann ist... Ja, dann 1 teilt ja alles. Das heißt, dann ist nichts zu zeigen. Andernfalls nehme ich mir jetzt einen Primteiler her, also eine Primzahl, die n teilt. Wenn n mindestens 2 ist, gibt es sowas. Ansonsten nicht. Deswegen war wichtig, vorher einmal den Fall n gleich 1 zu machen. Andernfalls sei p. Ein P-Teiler von n. Naja, dann können wir mal kurz überlegen, was da los ist. Z² kongruent a mod n bedeutet, z² minus a ist im Ring z durch n teilbar. Dann ist man auch durch alle Teiler von n teilbar. Insbesondere ist ein p jetzt auch ein Teiler von z² minus a in z. Oder in anderen Worten, z² ist jetzt auch kongruent zu a, modulo diesem kleinen p. Und das gilt für alle Primteiler von n. Das heißt, a ist jetzt ein quadratischer Rest für alle Primteiler von n, einen kleinen Warnhinweis aussprechen. Das Jacobi-Symbol kann nämlich auch 0 werden. Wann passiert das? Ja.
Wenn irgendeiner der Primteiler ein Teiler von A ist?
Genau, geht das? Kann das ja passieren? Ja?
Sind Teiler von A?
Genau, in der Voraussetzung steht deswegen extra, dass die Teiler fremd sind. Denn ansonsten kann ein quadratischer Rest und der Wert des 0 zusammenfallen. Und das wollen wir nicht. Genau. Vielen Dank. Sehr gut aufgepasst alle. Das Produkt von diesen ganzen Leuten ist und wir lauter Einsen multiplizieren, kommt dann 1 raus. Und so folgt es. Sein müsste, aber das liegt daran, dass man eben wirklich einmal die Primteile angucken muss und dass man einmal sich vergewissern muss, dass da an keiner Stelle 0 steht. Und dann kommen wir zu B. Na, und da reicht ein Beispiel. Ich habe mitgebracht 2 über 15. 2 ist eine ganze Zahl. 15 ist eine natürliche Zahl und ungerade. Insbesondere sind die beiden Teiler fremd. Einmal alles mal kurz abklopfen. Und jetzt rechnen wir los. Erst kommt das Jacobi-Symbol. 2/15. Könnte ich jetzt aufdröseln, aber hey, wir haben doch eine 2/N-Regel. Die könnten wir auch einfach mal anwenden. Wie war das nochmal? Was war nochmal die 2/N-Regel? Das war doch minus 1 hoch irgendwas. Wer erinnert sich noch, hoch was man da rechnen muss? Ja.
N² minus 1/8.
Genau, N² minus 1/8. Also 15 zum Quadrat minus 1/8. Na, wollen wir das noch kurz ausrechnen? Kommst du zum Quadrat? Ja. Minus 1, 224, das ist
durch 8
teilbar, klar. Aber wir brauchen noch mehr. Wir müssen wissen, ob es gerade oder ungerade ist, was rauskommt. Ja.
Ja. Es ist 28, glaube ich. Auf jeden Fall ist es gerade. Ja.
Es ist gerade, genau. Das ist 1. Und jetzt kommt das Aber. Ich behaupte, dass Teil 2 kein quadratischer Rest ist, Modulo 15. Wie können wir das zeigen, ohne alle Reste Modulo 15 anzugucken? Denn das könnten wir machen. Wir können jetzt eine Tabelle hinschreiben mit irgendeinem Restesystem, Modulo 15, alles quadrieren und gucken, ob die 2 rauskommt, Modulo 15. Will ich nicht machen. Wollen wir hoffentlich alle nicht machen. Also kann man, aber das geht bestimmt irgendwie intelligenter. Na, wir haben die Idee schon gesehen. Wenn es ein quadratischer Rest wäre, Modulo 15, wäre es auch einer Modulo aller Teiler. Also zum Beispiel auch der 3, der drin steckt, aber 2 ist kein quadratischer Rest, Modulo 3, das wissen wir. Statt dass man jetzt 2/N-Regel benutzt, ausbilden und die Definition von Jacobi-Symbolen verwenden, dann sieht man, dass es 2/3 mal 2/5 ist. Das heißt, die 1 kommt zustande als Produkt von 2 minus 1, die einem zeigen, dass 2 für keinen der beiden Primfaktoren ein quadratischer Rest ist. So kann man das auch. Okay, wozu haben Sie Fragen? Also speziell bei diesen ganzen Rechnungen, das wird uns jetzt noch begleiten. Wir werden sehr viel rumrechnen und es werden immer wieder Rechnungen vorkommen, bei denen ich dringend davor abrate, die wirklich zu machen. Sondern ich werde immer sagen, einen Schritt zurücktreten, draufstarren, irgendeine clevere Umformung machen und bloß wieder ausprobieren. Okay, ich sehe gerade keine Frage. Dann können wir jetzt schauen, was mit der Euler-Identität passiert. Wer erinnert sich, wie die aussieht für Legendre-Symbole? Ich glaube, die Bemerkung kriegt gleich eine Nummer. Ich schreibe mal eine Nummer hin. Ja. 4/7. Wir wiederholen die jetzt einfach mal für alle ganzen Zahlen A und alle ungeraden Primzahlen P. Wie war das nochmal? Euler-Identität? Ich gebe einen Tipp, es ist nicht leicht, es ist Konkurrent. Okay. A hoch minus 1 halben. Mod P. Kann hilfreich sein, denn der Wert des Legendre-Symbols kann ja nur 0, 1 oder minus 1 sein. Und dann reicht häufig diese Kongruenz, um zu wissen, welcher von den drei Werten es ist. Häufig entscheidet man ja sowieso nur zwischen 1 und minus 1. Und jetzt ist die Frage, ob man sowas in der Art auch hinkriegt für unser Jacobi-Symbol. Da wäre ja die Analogie, dass man hier unten eine ungerade natürliche Zahl stehen hat. Ansonsten wäre alles genauso. Man würde das, was oben steht, potenzieren mit der natürlichen Zahl n minus 1 halbe, was auch funktioniert. Denn n ist ungerade, also ist n minus 1 gerade. Also kommen, wenn ich die zwei Teile auch wirklich noch eine natürliche Zahl raus. Und ich kann da diesen Exponenten bilden. Und das ausrechnen. Und modulo n rechnen kann ich auch. Also stelle ich mir die Frage. Können wir das für ein Problem allgemeinern? Und dann können wir uns von 1 schnappen. A gleich 2. N gleich 9. N ist jetzt, also 9 ist sehr nicht prim, aber ungerade. Und dann rechnen wir einfach die Entsprechung auf beiden Seiten aus und gucken, was passiert. 2 war 9. Naja, 9 teilt 2 nicht und auch kein Primteiler davon teilt 2. Das heißt, da kann ich 0 rauskommen. Also es ist 1 oder minus 1 und weil hier unten ein Quadrat steht, ist egal, was rauskommt. Das Quadrat wird immer 1 sein. Durch Hingucken sehen wir natürlich, dass wir da schon wieder 2 über 3 stehen haben, also minus 1 zum Quadrat. Aber wie auch immer, da kommt 1 raus. Jetzt müssen wir also schauen, ob auf der rechten Seite etwas rauskommt, was kongruent zu 1 ist, modulo 9. Also berechnen wir mal die rechte Seite. 2 hoch 9 minus 1. Halbe. 9 minus 1 ist 8, halbe ist, 8 halbe ist 4, das heißt, dann habe ich jetzt 2 hoch 4, das kann ich ausrechnen, das ist 16. Und wozu ist das Kongruent mit modulo 9? Naja, jedenfalls nicht 1. Das heißt, die Antwort, ob man das einfach so ohne weitere Voraussetzungen verallgemeinern kann für die Jacobi-Symbole ist, nein, eine entsprechende Identität geht nicht. Und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass es eben jetzt eine Rechenregel gibt, die wir nicht einfach übertragen können, indem wir einfach nur das entsprechende hinschreiben und vielleicht bei den Voraussetzungen ein bisschen aufpassen. Die gute Nachricht ist, das ist was, woran wir Primzahlen erkennen können. Man könnte sich jetzt auf den Standpunkt stellen, wenn ich da so rumrechne und wenn das alles so passt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das, womit ich da rechne, eine Primzahl ist. Wenn wir zusammensetzen kann, weiß ich, dass das manchmal schief geht. Wenn ich also jetzt möglichst geschickt rechne, habe ich da vielleicht was in der Hand, womit ich Primzahlen von zusammengesetzten Zahlen unterscheiden kann. Und das ist meine Überleitung zum nächsten Kapitel. Es sei denn, Sie haben noch Fragen. Jetzt gerade nicht, okay? Wir reden jetzt über Primzahltests und während ich wische und ein bisschen was anschreibe, bitte ich Sie, sich zu überlegen, warum wir darüber vielleicht reden möchten. Könnte ja sein, dass Primzahlen und Primzahltests überhaupt nicht interessant sind und warum besprechen wir das dann in dieser Vorlesung? Also was denken Sie? Gibt es irgendwelche Gründe, warum Primzahlen interessant sind? Fallen Ihnen welche ein? Und nein ist eine akzeptable Antwort. Ist okay, nur weil wir Mathe machen, müssen wir nicht automatisch Primzahlen gut finden. Okay, wir finden Primzahlen langweilig. Einverstanden. Also ich nicht, aber fallen Ihnen praktische Erwägungen ein, warum Primzahlen vielleicht nicht interessant, aber relevant sind? Interessant. Haben Sie in Ihrem Alltag nichts, wo irgendwie wichtig ist, dass man Primzahlen von zusammengesetzten Zahlen unterscheiden kann? Ich habe Ihre Hand gesehen, was wollten Sie sagen?
Achso, ja, ich dachte, in der Kryptographie braucht man das irgendwie indirekt.
Dass man schon braucht man das irgendwie indirekt? Vielleicht. Genau, ich sehe so ein vorsichtiges Wägen mit dem Kopf. Mhm. Wäre das für den Alltag relevant? Benutzen Sie Ihre Kryptographie? Wann haben Sie zum letzten Mal was verschlüsselt?
Weil der letzten Nachricht irgendwie verschickt wurde.
Aha. Okay, wo vielleicht noch? Ja.
Also, ich meine. Nur weil wir das verwenden, heißt nicht, dass ich verschlüssel keine Nachrichten. Das macht wer anders für mich. Wer anders entschlüsselt das auch wieder, damit jemand
genau, sehen kann. Aber es passiert.
Ja, ich meine, ja.
Aber das
meine,
heißt, im Hintergrund ist es vielleicht doch hochgradig relevant in Ihrem Leben, oder?
Natürlich, also mir ist auch Kryptographie eingefallen, aber sonst für KGV und GGT benutzen wir das in den natürlichen Zahlen.
Ja. Wenn eine Primzahlverkürzerlegung bestimmen soll, dann ist irgendwie gut zu wissen, was sind Primzahlen und was nicht. Ja, das hilft. Und wir scheitern daran manchmal schon, wenn das noch nicht mal dreistellig ist. Und die Primzahlen, über die wir hier sprechen, die dann tatsächlich in der praktischen Kryptographie verwendet werden, also dann, wenn wir sicher im Internet surfen wollen oder so, die sind riesig. Riesig, 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 riesig. Und deswegen ist auch sinnvoll, selbst wenn das dann Computer machen und man ja so naiv sein könnte zu glauben, ja, die Rechenleistung gibt das alles schon irgendwann her. Nee. Da will man schon irgendwie intelligente Möglichkeiten haben. Was man also nicht machen möchte, ist bei einer riesigen Zahl mit 100 Millionen Stellen nachzugucken, was für Teile die hat, indem man so alle ausprobiert. Also kann man, aber es ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Zumal man sich ja mal vorstellen muss, wie viele solche Rechnungen möglich sind, um auch nur eine sichere Internetseite aufzubauen. Und wie lange will man dann warten, bis das passiert ist oder bis irgendeine Info übertragen wurde, die man da eingetippt hat oder so. Nee, das sollte ich gleich nehmen. Also will man nicht auf einfach Teiler testen. Ja, aber welche andere Möglichkeit hat man denn? Man hat doch nur die Definition einer Primzahl, sonst hat man nichts. Man kann losgehen und man kann mit so einem Siebverfahren, angefangen bei 1, immer wieder weiter sieben und gucken und Zahlen finden, die zusammengesetzt sind und alles, was übrig bleibt, ist dann halt prim und dann kann man quasi eine Liste erstellen und die immer länger machen und dann müsste man bei jeder Transaktion halt immer in der Liste nachgucken. Und lange Zeit war da aber das Ende der Ideenfahnenstange. Ein grundsätzlich neuer Ansatz, sich zu überlegen, ob eine Zahl prim oder zusammengesetzt ist, ist, sich Eigenschaften von Primzahlen zu schnappen und zu gucken, ob zusammengesetzte Zahlen die auch haben können oder nicht. Wenn nicht, also wenn zuverlässig nicht, dann ist es ein Testkriterium. Wenn halbwegs zuverlässig nicht, dann ist es ein Testkriterium und man muss halt so ein bisschen gucken, wie risikofreudig man ist. Und das ist das Thema dieses Kapitels. Wir beginnen ganz naiv. Wir schnappen uns nämlich eine Eigenschaft von vielen Zahlen, die wir aus der Algebra kennen. Und das ist der kleine Satz von Fermat. Wir wiederholen nochmal kurz. Da haben wir eine ganze Zahl A. Und eine Primzahl G. Und dann wissen wir, A und P. Es kommt nur eins zu A mit P. Wenn ich jetzt P prim mache und so, dass P kein Teiler von A ist, dann kann ich das noch ein bisschen aussagekräftiger machen, dann ist nämlich a hoch p minus 1 kommt 1 zu 1 von p. Das ist eine Eigenschaft von Primzahlen, genau wie wir jetzt beim Rechnen mit dem Legendre-Symbol Eigenschaften von Primzahlen gesehen haben, aber ich fange mal hier an, weil das so b leicht ist und dann ist es in der Algebra ja ziemlich früh Zeit. Und so Kongruenzen ausrechnen können Computer ganz gut und ganz schnell, jedenfalls wenn wir das nicht mehr machen. Wir werden also auch üben, das nicht mehr zu machen. Ein erster Test könnte also sein, ich habe meine Zahl n und stelle mir jetzt vor, die ist riesig Und natürlich ungerade, denn wenn sie gerade wäre, wüsste ich ja, sie ist riesig und durch zwei Teile war, also wo ihr keine Primzahl. Also stelle ich nur vor, n ist riesig und ungerade und ich möchte gerne herausfinden, ob n prim ist. Und dann ist so ein erster Test. Naja, ich gucke mal, ob n anstelle von p hier im kleinen Satz von Fermat diese Kongruenz erfüllt. Und wenn ja, dann hoffe ich einfach, dass die zwei prim ist, denn sie tut ja etwas aus Primzahlen. Das ist der Fermat-Test. Weil das sonst langweilig ist und normalerweise sagen wir auch, dass n ungerade sein soll, deswegen schreibe ich es auch mal mit dazu. Weil das Testen dann so sinnlos ist. Und dann brauchen wir noch eine sogenannte Basis. All diese Tests, mit denen wir jetzt arbeiten in diesem Kapitel, oder viele von denen brauchen eine sogenannte Basis. Und ich erkläre euch, was es ist. Bedeutet, dass a gleichzeitig in der Menge von 2 bis n minus 1 liegt und teilerfremd zu n ist. Hier sehen wir also schon, falls man das als Algorithmus schreiben wollte, müsste man da am Anfang schon mal einbauen, dass man einen Test auf Teilerfremdheit macht. Interessant, wie geht das eigentlich, wenn man ja nicht alles in Primfaktoren zerlegen will und so. Gibt es irgendwelche cleveren Tests auf Teilerfremdheit, die algorithmisch gut sind? Das ist eine Nebenfrage. Wir nehmen diesen Bereich, 2 bis n minus 1, und schneiden durch TFM. Und wir müssen glauben, dass es sowas gibt. Und jetzt kommt der Test. Die Eingabe ist also unsere Zahl, die wir testen wollen, und unsere Basis. Und dann sagt der Test, ich berechne a hoch n minus 1. Vielleicht berechne ich das nicht wirklich, aber ich prüfe zumindest nach, ob es kongruent zu 1 ist mod n. Und falls das so ist, falls also bei meiner Rechnung rauskommt, ja, es stimmt, dann verhält sich n wie eine Primzahl im kleinen Satz von Fermat, also spuckt der Test aus, dann ist n prim. Ich habe in meinem Kopf dann immer so ein kleines wahrscheinlich. Aber je nachdem, wie man es programmiert, sagt der Test dann halt, ist prim oder sagt, ist wahrscheinlich prim oder ist möglicherweise prim. Sprechen wollen, mache ich die Ausgaben jetzt nicht mit irgendwelchen sprachlichen Verfeinerungen, sondern einfach nur ist prim oder ist zusammengesetzt. Andernfalls ist die Ausgabe zusammengesetzt. Bitte ich Sie zu überlegen, was Sie denken, wie dieser Test sich verhält, je nachdem, was man da so reingibt. Was sagt uns die Theorie? Was erwarten wir, was da passiert? Wo gibt es vielleicht noch Fragezeichen? Und ich möchte Ihnen zwei Perspektiven anbieten, um darüber nachzudenken, was da passiert. Die eine Perspektive ist, für welche Eingabe kommt garantiert die richtige Antwort? Die andere Perspektive ist, bei welcher Ausgabe können wir uns sicher sein, dass sie stimmt? Also überlegen Sie mal, was wissen wir? Wissen wir überhaupt irgendwas oder müssen wir uns alles nochmal angucken?
noch was wiederholt.
Wir können jetzt ja mal in unserem Kopf mit diesem Test spielen und ihn anwenden. Das heißt, wir werfen jetzt Zahlen rein. Bei was für Zahlen erwarten Sie welchen Ausgang? Und wie sicher sind Sie sich? So, das ist die eine Möglichkeit. Das heißt, man guckt bei der Eingabe. Ich werfe irgendwas rein und dann überlege ich mir, was kommt wahrscheinlich raus. Andere Möglichkeit, jemand anders macht das und zeigt Ihnen die Ausgabe, nämlich prima zusammengesetzt. Bei welchem Ergebnis haben Sie welches Gefühl? Wie sicher sind Sie sich, dass das stimmt?
Also wenn ich eine Primzahl reinstecke, dann würde auch, würde die am Ende auch als Primzahl erkannt werden.
Und warum? Ja, ja, alles richtig, warum?
Naja, weil wir jetzt den Vermattungssatz das genau wissen, dass er dann eins rauskommen muss in der Kontrolle.
Genau. Wenn ich eine Primzahl reingebe, dann sagt mir die Theorie, da muss am Ende die Ausgabe prim kommen. Soweit, so gut. Sagt mir das was darüber aus, was los ist, wenn ich die Ausgabe prim kriege? Da schütteln mir schon einige den Kopf. Warum haben Sie den Kopf geschüttelt? Ganz genau. Es könnte sein, dass die Ausgabe prim kommt, aber die Zahl gar nicht prim war, weil unterwegs irgendein Unfall passiert ist. Schauen wir uns ein Beispiel an. Ich stelle mich jetzt einfach als Primschriftlicher an. Ich habe vergessen, ob 15 eine Primzahl ist. So wie vorhin. Vorhin haben wir ja schon mein Jacobi-Symbol mit der 15 gearbeitet. Die schnappe ich mir jetzt einfach wieder. Und als Basis bin ich irgendwie unkreativ. Ich nehme 14. 14 liegt in der Menge, die erlaubt ist und ist teilerfremd zu 15, also kann ich das als Basis benutzen. Und jetzt rechne ich los. Was muss ich überhaupt ausrechnen? Ich muss ausrechnen a hoch n minus 1 modulo n, also modulo 15. Und nein, ich will nicht alle Rechnungen machen, ich will möglichst viele Rechnungen vermeiden. Ich schreibe trotzdem erstmal, was ich da habe. Ich habe 14 hoch n minus 1, also nochmal 14. Oh, das kann ich vielleicht irgendwie umschreiben.
Wir könnten 14 als minus 1 schreiben.
Genau, das war mein Gedanke. Dankeschön. Und dann steht hier oben was Gerades, also kommt da einfach 1 raus. Also da wirklich, es ist wirklich 1 und nicht nur Kongruenz zu 1. Aber insbesondere sind wir Kongruenz zu 1 mod was auch immer, in diesem Fall mit 15. Denn mir ist in der Zwischenzeit eingefallen, dass 15 doch nicht. Mist. Wir sehen hier ein systematisches Problem. Wenn man diese Art Basis nimmt, dann passiert immer das, was wir hier gerade gesehen haben. Man ist immer Kongruenz zu minus 1, Modulo der Zahl, die man testen will. Man wird immer einen geraden Exponenten da stehen haben. Das heißt, da wird systematisch ein Fehler passieren. So, das ist die erste Stufe dieses Tests. Das kann man natürlich umgehen, indem man die Basis noch ein bisschen geschickter wählt. In der Praxis ist der Test auch wirklich gar nicht so schlecht, wie man jetzt denken könnte, wenn man kleine Basen und Primzahlen als Basen nimmt. Aber wir sehen hier ein systematisches Problem. Gleichzeitig der Test ist also nicht zuverlässig oder nicht gibt nicht immer die richtige Antwort. In Primzahlen oder in anderen Worten, wenn wir die Ausgabe zusammengesetzt bekommen, dann wissen wir, dass wir uns darauf verlassen können, dass sie richtig ist. Naja, jetzt könnte man sagen, okay, dann habe ich hier halt mal so ein Problem bei einer Basis, dann habe ich halt die Basis ungeschickt gewählt, dann nehme ich halt eine andere. Dann programmiere ich da halt irgendwie ein, dass da mehrere Basen ausprobiert werden oder vielleicht sogar alle möglichen Basen. Und dann kann ich mich doch bestimmt darauf verlassen, dass irgendwann die richtige Antwort kommt. So, könnte man denken. Dann wäre das ein kurzes Kapitel.
Aber leider wird es schlimmer. Und das führt zu
wir zur nächsten Definition. Zunächst mal möchte ich gerne Zahlen, denen das gelingt, was wir hier gerade gesehen haben, also zusammengesetzte Zahlen, die mit einer geeigneten Basis den Test, obwohl sie zusammengesetzt sind, als Prim bestehen, die möchte ich gerne Fermat-Pseudoprim-Zahlen nennen. Eine zusammengesetzte Zahl M. Und ich mache jetzt immer alles nur für ungerade Zahlen, weil es sonst uninteressant ist, aber in der Definition ist das gar nicht nötig. Das heißt, Fermat-Pseudoprim-Zahl. Genau dann. Obwohl die Zahl zusammengesetzt ist, den Fermat-Test als Prim besteht. Dieses Bestehen, das ist so eine sprachliche Wendung, die ich mir irgendwie angewöhnt habe in diesem Kontext. Mehr gleich dazu noch. Was es gibt mit der N, den Fermat-Test als Prim besteht. Eine solche, jetzt muss ich überlegen, wie das immer noch war. Es gibt nämlich da dieses Konzept von Zeugen, Zeugen für Primalität bzw. Zeugen für Zusammengesetztheit. Das heißt, hier in diesem Kontext würde ich sagen, dass eine Basis, mit der der Test die richtige Antwort gibt, dann ein Zeuge für zusammengesetzt wäre oder die Basis eine Zeugin. Aber das Wort führe ich hier jetzt nicht ein, ich weiß auch gar nicht, ob wir es später noch brauchen. Aber falls Sie das sehen, Zeuge oder Witness, je nachdem in welcher Sprache Sie darüber noch mehr lesen wollen, das kommt daher. Okay, wir haben jetzt gesehen, dass es was gibt. Es gibt Fermat-Pseudoprim-Zahlen und ich habe angedeutet, dass man versuchen könnte, das Problem zu lösen, indem man die Basis wechselt. Und das könnte man auch irgendwie geschickt machen. Leider gibt es Zahlen, die bei jeder möglichen Wahl der Basis das falsche Ergebnis liefern. Eine zusammengesetzte Zahl als Carmichael-Zahl. Und ich fürchte, dass das ein Wort ist, was ich nicht immer konsistent schreibe. Jetzt gerade schreibe ich alles so zusammen, Carmichael-Zahl. Ich kann mir Mühe geben, das konsistent zu machen in dieser Vorlesung. Eine zusammengesetzte Zahl heißt so, genau dann, wenn sie für jede mögliche Basis den Fermat-Test als Prim besteht. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir kein Problem. Dass es ein Wort dafür gibt, legt nahe, es gibt die. Könnte man wieder, und ich weiß nicht, ob ich es in der Vorlesung mache oder ob es eine Übungsaufgabe wird, sich dazu was zu überlegen. Okay, vielleicht sind es ja nur endlich viele. Wir machen eine Liste, wir speisen das irgendwie in unsere Programme ein, dass das einmal gecheckt wird, ist es eine von diesen Zahlen. Schade, es gibt unendlich viele. Das ist auch alles schon ziemlich lange bekannt. Das sind jetzt keine neuen Sachen. Da ist unendlich viel von der Michael-Zahl. Brauchen wir andere und bessere Tests? Das bedeutet aber auch, dass wir vielleicht noch mehr Eigenschaften von Primzahlen brauchen, die man so mit einer einfachen Rechnung irgendwie in so einen Test implementieren kann. Ich habe schon den Vorschlag mit dem Euler-Kriterium gemacht, der kommt auch irgendwann. Und ja, wir werden sogar eine Sorte Primzahlen sehen, für die wir einen zuverlässigen Test angeben können. Das wird sehr aufregend und das ist auch mathematisch einfach toll, was da passiert. Ich freue mich schon. Aber erstmal tasten wir uns ran im Sinne von, naja, also wenn der kleine Satz von Fermat nicht klappt, vielleicht klappt ja sowas Ähnliches, vielleicht müssen wir das nur ein bisschen verfeinern. Ja?
Ja, ich habe nur kurz als Interessensfrage, die Carmichael-Zahlen, haben wir da zufällig ein Beispiel? Sind die sehr groß einfach?
Ich glaube, dass 561 die kleinste ist.
Ah, okay, also sehr recht groß.
Ja. Noch mehr, bevor ich, ja?
Ja, einmal zu der Basis auch.
Ja.
Wieso müssen wir da die Mengen schneiden? Ist das nicht genau das gleiche Theorem?
Die 1 muss man auf jeden Fall rausnehmen. Also man könnte sagen TFN, aber erst ab 2, das ist eine einfache Bezeichnung. Und in der Praxis wird es auch häufig eingeschränkt auf Primzahlen, da wäre die 1 auch sofort raus. Ja, genau. Ja. Danke für die Fragen und die Anmerkungen. Noch mehr? Achso, und es gibt sehr viel Literatur dazu und es ist überhaupt nicht immer alles konsistent. Das ist der Warnhinweis, den ich ja oft gebe, aber den ich hier vielleicht auch nochmal extra geben sollte. Je nachdem, aus welcher Perspektive die Leute schreiben, in welcher Sprache, wie viel Theorie verlangt wird, damit man sich diese Tests mathematisch erschließen kann, liest sich das manchmal doch sehr unterschiedlich, was die Sprache betrifft, was die genauen Formulierungen betrifft. Da kann es also dann sein, dass Sie irgendeinen Satz jetzt aus diesem Kapitel so ähnlich, aber eben nicht genauso in dem Buch finden. Dass da vielleicht irgendwelche Sonderfälle ausgeschlossen werden oder eben doch mit reingenommen werden, die ich hier ausgeschlossen habe, oder dass Sachen ein bisschen anders heißen. Aber das Konzept mit den Tests und dass dann die zusammengesetzten Zahlen, die den Test fälschlicherweise als prim bestehen, Pseudo-irgendwas-Primzahlen heißen, das ist ziemlich weit verbreitet. Dann gibt es für manche dieser Zahlen noch irgendwelche Sondernamen. Und ich überlege gerade, ob ich für irgendwelche der Tests auch mal so komplett andere Namen gesehen habe. Fällt mir zumindest nicht ein, aber kann ich nochmal nachgucken. Gucken wir doch mal, ob wir den kleinen Satz von Klammer ein bisschen verfeinern können. Hier kommt ein Lärm. Ich fange an mit einer ungeraden Primzahl. Das heißt, wir beweisen jetzt eine Eigenschaft von Primzahlen, die wir dann später wieder einbasteln wollen in einen Test. Und die Primzahl möchte ich jetzt, also die Idee ist folgendes, ich habe eine Primzahl, die ist ungerade, p minus 1 ist dann gerade, und gerade Zahlen kann ich ja schreiben als 2 Potenz mal irgendwas, und dieses irgendwas ist dann ungerade. Kann ich immer machen, wenn ich wegen Primverkürzerlegung bla bla. Ich fasse einfach alle ungeraden Primzahlen zusammen zu diesem Rest, falls es welche gibt. Dann habe ich eine 2-Potenz und da muss mindestens eine 1 oben dran stehen, denn P minus 1 ist ja mindestens 2. Das heißt, ich habe hier mindestens so eine 2 stehen, aber es kann sein, dass der ungerade Anteil 1 ist, das ist erlaubt. Aber so eine Aufteilung, was ich mir tut. Daher kommt die Notation, die ich jetzt einführe. Ich habe also eine ungerade Primzahl und L. N, auch wirklich beides aus N. Die ungerade und so, dass ich P minus 1 schreiben kann als 2L bei D. Und ich habe gerade hier auf meinem kleinen Schnellzettel erklärt, was geht. Ist so, dass das ein vollständiger Satz ist. Und jetzt schnappe ich mir etwas, was dann später meine Basis werden soll, wenn ich das verallgemeinere. Also eine natürliche Zahl, die teilerfremd ist zu P und Z. Kann ich auch aus Z nehmen, aber in der Praxis nachher ist es sowieso eine natürliche Zahl. Dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die sieht aus wie eine Variante vom Kleinsatz von Fermat, nämlich A hoch D mal 1 mod P. Gucken wir mal kurz auf den Unterschied. Im Kleinsatz von Fermat würde da P minus 1 stehen. Das steht da nicht, wir haben diesen Zweieinteil weggelassen. Oder es gibt noch eine andere Möglichkeit. Oder es gibt eine Zahl, i in der Menge 0 ist l minus 1 und ich meine hier nur die ganzen Zahlen, die in dieser Menge liegen. Und zwar so, dass wenn ich jetzt A mal D nehme und noch hoch 2 mal Pi rechne, das heißt, ich fange jetzt quasi an den Exponenten D systematisch noch 2 Potenzen dran zu multiplizieren, um quasi mehr in die Nähe von Pi minus 1 zu kommen. So. Da behaupte ich, dass wenn das erste nicht gilt, dass dann hier irgendwann mal minus 1 rauskommen muss. Modulo Pi. Je nachdem, wer wann bei dem Alter gemacht hat, kann es sein, dass ich das da sogar schon erklärt und bewiesen habe. Wenn nicht, umso besser, dann sehen wir jetzt alle was Neues. Aber es ist ganz cool, oder? Das ist wirklich eine Verfeinerung vom kleinen Satz von Hammer. Und es ist ganz, ganz leicht zu sehen, warum das stimmt. Und es ist auch klar, wie der Test aussieht, den wir darauf aufbauen. Hm? Weil es ja Rechnungen sind, die man einfach macht. Also, was ist da los? Wir machen auch. Achso, vielleicht erstmal gibst du den Aussagen, so wie die da stehen, Fragen. Also eine Frage dazu, was das jetzt ist, was wir zeigen wollen. Ja.
Dieses oder, ist das ein Entweder-Oder? Oder könnte auch beides sein?
Generell, wenn ich oder schreibe, ist es immer ein einschließendes, weil das mathematisch sinnvoller ist. Ja. Denn wenn man entweder sagt, muss man es ja begründen. Und wenn es mir egal ist, dann begründe ich das auch nicht. Deswegen hier auf jeden Fall einschließend. Aber wir können ja gerne später mal nachgucken, ob das überhaupt gleichzeitig eintreten kann. Ja, also danke, gute Frage. Und generell, bei mir ist oder immer einschließend. Und wenn Sie entweder oder sagen, werde ich Sie fragen, ob Sie das so meinen und ob Sie es begründen können. Ja, wenn wir zeigen, dass eins oder das andere gilt, dann ist ja eine Möglichkeit, sich zu überlegen, wenn das eine nicht gilt, kann ich dann zeigen, dass das andere gelten muss. Das tun wir jetzt. Dafür kürze ich ab. Dieses A und B, was da die ganze Zeit rumläuft, nenne ich B. Und wir setzen jetzt voraus, dass A nicht erfüllt sei. Sei A falsch. Wollen wir jetzt zeigen, dass es B stimmt. Und ich bewerfe das mit dem kleinen Satz von Fermat. Mit dem kleinen Satz von Fermat, ich kürze es mal so ab. Naja, da wissen wir doch, wenn ich A hoch P minus 1 ausrechne, kommt da 1 raus modulo P. Wie komme ich von B zu A hoch P minus 1? Naja, B war ja A hoch D. Das heißt, ich muss einfach im Exponenten gucken, was fehlt da noch. Glücklicherweise steht das da oben. Ich muss mit 2 hoch L multiplizieren. Oder in anderen Worten, ich muss B hoch 2 hoch L betrachten. B hoch 2 hoch L aus, das ist doch jetzt so ein Term der Form oder so ein Ausdruck der Form B hoch 2 mal, vielleicht ganz oft, vielleicht steht da auch nur eine 2 bis nämlich, aber mindestens eine steht da. Das heißt, da steht irgendein Quadrat. Mindestens 1, also da steht mindestens das. Und falls da ganz viele 2 sind, dann kann ich ja die letzte mit quasi schnappen und kann das als Quadrat schreiben. Das heißt, in jedem Fall steht da auf der linken Seite ein Quadrat. In anderen Worten haben wir b hoch 2 hoch n minus 1 und n minus 1 ist jetzt vielleicht keine natürliche Zahl mehr, aber es ist auf jeden Fall nicht negativ, zum Quadrat minus 1 hoch mal 0 mal p, um es ganz deutlich hinzuschreiben. Das auf der linken Seite kann man schreiben als b hoch 2 hoch l minus 1 minus 1 in Klammern mal b hoch 2 hoch l minus 1 plus 1 in Klammern. Alter Trick aus der Algebra. P ist eine Primzahl, teilt ein Produkt, teilt einen Faktoren. So, jetzt sehen wir also, wenn wir mit b anfangen, b ist selber nicht kongruent zu 1 mod p. Aber wenn ich oft genug quadriere, lande ich irgendwann bei 1. Und wenn ich jetzt quasi immer einen Schritt zurückgehe beim Quadrieren, dann lande ich immer in einer Situation, wo der entsprechende Term kongruent zu 1 oder zu minus 1 ist. Okay. Ich kann nicht am Anfang schon bei 1 gewesen sein, denn b ist ja selber nicht kongruent zu 1. Okay. Das heißt, irgendwo muss mal minus 1 gewesen sein. Okay. Wie schreibe ich denn das Argument da mit den Dings? Insbesondere in alle J aus der Menge 0 bis L minus 1. Schon, ja, will ich irgendwie das hinschreiben, was ich gerade erklärt habe. Minus b hoch 2 hoch j kongruent zu 1 oder kongruent zu minus 1 mod p. So, das haben wir an dieser Zerlegung gesehen. Wir haben die linke Seite quasi mit der dritten biologischen Formel anders hingeschrieben, haben benutzt, dass p eine Primzahl ist und so kommen wir dann auf diese Aussage. Insbesondere ist das für alle so. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Weil ich nämlich, wenn ich bei 1 bin, immer beim Schritt davor sagen kann, 1 oder minus 1. Aber wenn ich eine minus 1 habe, weiß ich nicht, was im Schritt davor ist. Also kann ich das nicht so hinschreiben. Ich wollte es kurz machen, aber es ist falsch.
Also, muss es so für alle gelten? Ist es nicht so, dass es nur welche gibt?
Wenn man so von oben runter geht, dann gilt es immer, wenn da eine 1 steht. Aber in dem Moment, wo man dann einmal bei einer minus 1 ist, stimmt es nicht mehr. Ich korrigiere das gerade.
Okay.
Ja, genau. Ich überlege, ob ich das. Ich glaube, ich kriege es nicht so kurz, wenn ich das machen wollte. Insbesondere ist. Dann mache ich das explizit. Danke fürs Mitdenken. Insbesondere ist b hoch 2 hoch. L minus 1, das ist jetzt ja hier die Vorstufe, also das, was hier, wenn wir die binomische Formel explizit hinschreiben, da jeweils stehen würde, einmal plus 1, einmal minus 1. Hier stimmt es auf jeden Fall. Das ist kongruent zu 1 oder minus 1 mod p. Und falls wir jetzt hier im ersten Fall sind, dann könnten wir diesen Schritt nochmal machen und dann würde der Exponent sich einfach nur reduzieren. Das war das, was ich im Kopf hatte, aber wenn da minus 1 steht, können wir nicht so argumentieren. Und da b aber selber nicht kongruent zu 1 ist, existiert jetzt sozusagen eine Stelle, wo wir zum ersten Mal, also wenn wir quasi von oben runtergehen, genau, stellen wir das aus der Perspektive von hier oben vor, von einem hohen Exponenten. Ich weiß, hier habe ich 1 mod p. Jetzt gehe ich eine Stufe runter, reduziere also oben den Exponenten an der 2, habe da l minus 1 stehen, dann könnte es sein, dass ich immer noch kongruent zu 1 bin. Falls ja, gehe ich noch eine Stufe weiter. Irgendwann hört das auf, denn wenn es immer weiter 1 wäre, hätte ich einen Widerspruch zu dieser Aussage. Wenn ich also die erste Stelle von oben gedacht nehme, bei der es sich ändert, dann muss da die minus 1 kommen. So versuche ich das hinzuschreiben. B nicht kongruent zu 1 mod p ist, existiert ein gilt für den größten Exponenten, der muss jetzt, wo muss der sein, wo kann es zum ersten Mal passieren? Zum ersten Mal hier, bei L minus 1. für den größten Exponenten J aussenden bei 2 ist L plus 1, bei dem man eben nicht Kongruenz zu 1 hat. Das folgt aus der Begründung und da muss dann minus 1 raus vom Monomer P. Schreibt mal dazu und so ein Wort existiert überhaupt. Naja, und dann haben wir so ein I gefunden. Also, wenn es sowas gibt und wir haben jetzt auch rekonstruiert, wie man es finden kann, dann heißt das, dass Aussage B stimmt. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir quasi ein bisschen feiner rechnen. Wir gucken ein bisschen genauer hin. Wir machen nicht einfach nur den Test aus dem kleinen Satz von Fermat, sondern wir dröseln den Exponenten quasi auf. Wir haben einmal nur den ungeraden Anteil und dann ist, also in meiner Vorstellung ist es so, dass ich dann wirklich sukzessive so eine 2 obendran multipliziere und gucke, was sich verändert und schaue, ob ich dann da irgendwo eine minus 1 treffe. Ja.
Warum ist das J nach das Indeut 2 dazu bekannt?
1 kann es nicht sein, weil. Achso, es könnte sein, dass wir da statt 1 minus 1 haben.
Ja, das ist wahr. In dem Fall würde ich dann da einfach aufhören.
Ja, guter Punkt. Also minus 1 können ja nicht kongruent sein mit dem P, denn P ist ungeraden. Ja, das heißt, im Prinzip könnte das schon bei 1 sein. Das ist wahr. Ich muss kurz nachdenken, ob ich wirklich glaube, dass das stimmt. Ja, weil ich ja 2 J verstehen habe. Ja, das ist in Ordnung. Genau, das könnte sein. Könnte es 0 sein?
Augenblick, Moment, wenn wir schon da sind. Könnte es 0 sein?
Dann hätten wir b hoch 2 hoch 0, also b hoch, ja, ja, warum nicht? Das könnte auch 0 sein. Ich weiß nicht, warum ich bei 2 angefangen habe.
Ja, das ist jetzt auch genau die Menge, die wir in der Aussage b haben wollen.
Genau. Genau. Also, dass es sowas gibt, überhaupt irgendwo in diesem Bereich, das haben wir uns jetzt überlegt. Und das mit dem größten, ja gut, das ist jetzt durch die Konstruktion irgendwie noch mit rausgekommen, das hätten wir dafür gar nicht gebraucht. Aber ja, das ist die richtige Menge. Ich weiß nicht, warum ich bei 2 angefangen habe. Okay, dann ist aber doch klar, wie jetzt unser verfeinerter Test aussieht. Der sagt jetzt einfach, schnapp dir die Zahl,
zerleg die so, das geht. Denn wenn wir mit einer großen Zahl anfangen, die wir auf Normalität testen wollen, dann ist die groß, natürlich ungerade. Also kommt da sowas raus und dann rechne halt. Und dann ist es jetzt eben mehrstufig. Wenn wir dem Lemma folgen, dann ist die Testlogik jetzt, rechne erstmal das aus. Falls da schon 1 rauskommt, dann sag prim. Wenn nicht, dann guck hier nochmal nach. Und falls das irgendwie funktioniert mit der minus 1, dann sag auch prim. Und nur wenn beides nicht geht, dann sag zusammengesetzt. Das wäre jetzt eine sinnvolle Testlogik. Aufbauend auf dem Lemma. Also schreiben wir es mal auf. Und der Test hat einen Namen. Ich habe Versionen von diesem Resultat, das wir hier gerade bewiesen haben, als Lemma 5.1 auch als Satz gesehen mit irgendwelchen Namen dran. Die Namen, die ich kenne für den Test, den wir jetzt besprechen, sind Müller und Rabin. Deswegen nenne ich den Test auch so. Aber auch da gibt es Varianten. Der heißt nicht überall gleich. Ich schreibe den Test an und dann machen wir ein Beispiel und rechnen einmal durch, wie der Test da wirklich funktioniert. Der Müller-Fahrer-Test.
gleiche Situation wie vorher. N ist unsere große, ungerade natürliche Zahl, die wir testen wollen. Und jetzt geht der Test so in mehreren kleinen Schritten vor und ich rülle es dann auf. Erster Schritt. Schreibe n minus 1 als Zeichen n mal d, wobei alles so ist, wie wir es vorhin besprochen haben. L, e, komm aus n. Und d soll ungerade sein. Und wir haben geklärt, warum das geht. Und wieder für Leute, die es interessant finden und die sich mit Laufzeiten und so mit uns beschäftigen, da ist schon interessant, mal zu gucken, wie schwierig ist es eigentlich, denn da muss man ja auch schon eine Zahl faktorisieren und das machen. Also zumindest ein Stück weit faktorisieren. Man muss wenigstens ein paar Mal durch zwei teilen, dass es nicht mehr geht. Dann wähle eine Basis A für L aus. Für Basis nehmen wir die gleiche Definition wie vorher, also TFN, aber erst ab 2. Und jetzt noch eine Kleinigkeit. Ich sage hier nie dazu, wie wir diese Basen auswählen. Dem Algorithmus müssen wir das irgendwie sagen. Also so pseudo-zufällig oder so. Oder wir schreiben irgendwas vor, geben ein Set vor und dann soll da ausgewählt werden oder alles soll durchlaufen werden. Aber muss man irgendwie machen. Ne? Wir können es einfach machen, wir können etwas auswählen oder würfeln oder keine Ahnung, dem Algorithmus muss man sagen, dass er damit zu tun sein. Und jetzt kommt der erste Testschritt, genau wie besprochen. Falls A und B und 1 und N ist, dann kommt die Ausgabe N ist prim. Dann sagen wir, der Test gibt aus. Prim. Na, vielleicht dann gibt aus. Falls nicht, dann gehen wir weiter. Müssen wir ja auch sagen. Ne? Also, wenn das nicht rausgekommen ist, was soll ich dann machen? Dann bitte zum nächsten Schritt gehen. Falls es ein Experimenten gibt, i aus der Länge 0 bis l minus 1, mit der Eigenschaft, das heißt in der Praxis, dass man diese Sachen einfach einmal ausrechnet und guckt, wo sind die Kongruenzen zu modulo n. Und dann schaut man, ob die Möglichkeit minus 1 irgendwo rauskommt. Aus der Menge 0 bis n minus 1 gibt und wieder meine ich hier nur natürliche Zahlen oder 0 mit der Eigenschaft a hoch d und alles hoch 2 hoch i ist kongruent zu minus 1 mal n, heißt was gibt, dann gebt bitte wieder aus prim. Und jetzt muss ich auch wieder sagen, was wenn nicht. Ja, und dann beschließen wir, dann sind wir ultimativ gescheitert, nichts hat funktioniert, die Zahl ist dann ja vielleicht doch zu machen gesetzt. Jetzt nicht. Jedenfalls hören wir dann auf. Gucken wir uns das mal ab, zusammengesetzt. Das ist also unser neuer Test. Ganz klar basierend auf dem Lemma von vorher, weswegen wir auch wissen, dass der auch wieder Primzahlen kennt. Und die Frage ist ja dann nur, was ist mit zusammengesetzten Zahlen? Und das wird uns als nächstes beschäftigen. Vielleicht machen wir ein kleines Beispiel, damit wir uns vorstellen können, wie rechenaufwendig das ist. Und natürlich sind unsere Beispiele lächerlich, aber unsere Rechenpower ist ja auch lächerlich. Also jedenfalls meine. Im Vergleich. Aber anders als beim Fermat-Test laufen wir nicht in so ganz schlimme, ganz grundsätzliche Probleme. Das müssen wir uns erst noch überlegen, aber es lohnt sich hier halt, dahin zu gehen und zu gucken, was für eine Auswahl haben wir bei den Basen, wie verhalten die sich? Können wir irgendwie einschätzen, wie gut dieser Test ist? Gibt es hier ein Analogon zu den Carmichael-Zahlen? Gibt es hier auch wieder dieses Problem, dass es Zahlen gibt, die zusammengesetzt sind, aber es schaffen, beim Test durchzurutschen? Und wie schlimm wäre das dann? Bei wie vielen Basen würde das passieren? Denn wenn es wieder bei allen möglichen Basen wäre, so wie bei den Carmichael-Zahlen, dann wäre das schlimm. Dann müssten wir uns vielleicht eine ganz neue Idee überlegen. Könnte sein, dass dann einfach diese Varianten vom Kleinsatz von Fermat nicht gut sind für solche Tests. Dann müssten wir neu gucken. Machen wir ein kleines Beispiel. Ich schreibe erstmal hin vielleicht. Der Test erkennt Primzahlen. Das war das Lemma vorher. Lemma 5,1. Und jetzt möchte ich gerne mal eine Nicht-Primzahl reinwerfen und gucken, was passiert. Und ich nehme noch nicht für so eine langweilige Basis wie gerade, sondern, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Ich habe nicht alles durchgerechnet, wir gucken jetzt live, was passiert. Ich möchte gerne 63 auf Primalität testen mit diesem Test und mit der Basis 5. Das funktioniert schon mal, 5 teilt das nicht. Also, ich meine, die Zahlen, ja, ich habe halt vergessen, was damit los ist. Die möchte ich gerne testen, die ist ungerade, das heißt, es funktioniert. 5 ist teilerfremd dazu und im richtigen Bereich, also funktioniert es als Basis, also kann ich jetzt irgendwie loslegen und gehe den Test schrittweise durch. Zuerst schreibe ich die Zahl minus 1 als 2 Potenz mal irgendwas. Also, erster Schritt. 63 minus 1 ist 62. Das kriege ich hin, das ist 2 mal 31. Das heißt, ich weiß jetzt, 2 ist in der L gleich 1 und 31 ist in der Rolle von D. Soweit, so gut. Das ist bei der Zeitpotenz nicht so wahnsinnig spannend. Das heißt, wir haben da am Ende im Test nicht so wahnsinnig viel Spielraum, aber nein. Gucken wir erstmal los. Basis haben wir schon. Und jetzt folgen wir den Testanweisungen und gucken mal, was mit a hoch d ist. Modulo n. Was ist a hoch d? Das ist 5 hoch 31. Ich weiß, ich wiederhole mich, wir rechnen es natürlich nicht aus. Macht der Computer ja auch nicht, also jedenfalls nicht wirklich. Sondern was machen wir? Wir gucken irgendwie geschickt, was ist denn hier los? Wir rechnen modulo, was ist n nochmal, 63. Ich habe eine Idee, ich warte mal, ob jemand von Ihnen auch eine hat. Ja?
Meine Idee ist, man könnte den Exponenten irgendwie im Modul 3 bis
5. Genau, ich habe auch an 5 hoch 3 gedacht. 5 hoch 3 ist?
Ja, 125.
Genau. Und das ist 126 minus 1, 126 ist 263. Das war das, was ich dachte. Ja, dann wäre die gleiche Idee. Also, fassen wir das jetzt zusammen als 5 hoch 3 hoch 10. Also dieses quasi Modulo 3 rechnen mache ich jetzt ja an der Sichtbar in Exponenten mal 5. Und jetzt setze ich ein, dass ich den Modulo 63 rechne. Dieses 5 hoch 3, also 125, kann ich nämlich durch minus 1 ersetzen. Stimmt das? 125 ist kongruent zu minus 1, denn wenn ich plus 1 habe, kommt das raus und das ist glaube ich halb. Also bin ich kongruent zu minus 1. Das heißt, ich habe minus 1 hoch 10 mal 5. Also bin ich kongruent zu 5 modulo 63. Das ist nicht 1. Also kommt hier erstmal, ich habe keine Ahnung, ich muss den nächsten Schritt machen. Okay? Gut. Naja, dann gucken wir in den nächsten Schritt.
Was für Möglichkeiten habe ich denn hier? Ich habe, weil ja unser Exponent L nur 1 ist, habe ich hier nur die 0 zur Verfügung. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit noch irgendwie. Und man kann jetzt testen, wenn man wirklich noch mit der 2 multipliziert, dann landet man natürlich bei 1. Man kriegt da keine minus 1. Das heißt, dieser Test hier, der macht quasi nochmal die gleiche Rechnung wie vorher oder sieht wegen des Exponenten, dass da keine neue Rechnung passiert und man da keine neue Information bekommt. Was sagt der Test uns jetzt also? Welche Ausgabe kriegen wir? Ja.
Also es muss zusammengesetzt sein, weil, also das ist ja dann A hoch D hoch 2 hoch I, einfach A hoch D und das haben wir gerade ausgerechnet bis 5, also nicht minus 1.
Das heißt, da passiert gar keine neue Rechnung mehr. Und wenn man hier nicht prim ausgegeben hat, sondern weitergegangen ist, und wenn man jetzt hier auch nicht prim ausgegeben hat, dann kommt die Ausgabe zusammen. Das ist völlig richtig. Das heißt, dieser Test sieht, dass 63 zusammengesetzt ist. Sehen, welche Art von Rechnung da gemacht werden müssen und das ist ja nichts. Das sind ja Babyzahlen. Weswegen uns hoffentlich klar wird, deswegen weise ich da immer so darauf hin, was da bei diesen Implementierungsschritten nötig wäre. An ganz vielen Stellen ist es sehr sinnvoll, das sehr clever zu implementieren. Die nächste Definition zeigt, dass es immer noch manchmal schief geht. Es gibt Miller-Rabin-Pseudoprimzahlen. Eine zusammengesetzte Zahl aus L. Die dehne ich kurz mal ab. Miller-Rabin-Primzahlen-Test. Besteht mit irgendeiner Basis, mir ist egal, mit einer oder mit allen erstmal, heißt Miller Rabin Pseudoprimzahl, Miller Rabin Pseudoprimzahl. Es gibt dafür auch, muss man gerade überlegen, ich meine, dass ich auch schon das Wort starke Pseudoprimzahl dafür gehört, gelesen, irgendwann bestimmt auch mal selber unterrichtet habe. Inzwischen finde ich es aber schöner, die Primzahlen nach den Tests zu benennen. Und es scheint einigermaßen üblich zu sein, die sie fälschlicherweise als prim bestehen. Genau, starke Pseudoprimzahl ist ein anderes Wort. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Die Frage, die jetzt hoffentlich allen unter den Nägeln brennt, nachdem was wir bisher schon besprochen haben, ist, kann das für alle Basen schief gehen? Hier kommt ein Lemma. Mal gucken, ob wir den Beweis heute ganz schaffen. Könnte sein, dass wir den unterbrechen müssen. Zumal hier irgendwie, ja. Auf jeden Fall können wir anfangen. Damit setzen wir natürlich jetzt auch den Ton für einen Teil dieses Kapitels. Wir werden sehen, dass gewisse Argumente und Rechnungen und Verknüpfungen von anderem Wissen sich jetzt ein paar Mal wiederholen. In Lemma 5.2 fangen wir mit einer ungeraden zusammengesetzten Zahl an, die bitte keine Primzahlpotenz sein soll. Was in der Praxis nämlich auch häufig passiert, ist, dass man am Anfang von so einem Primzahltest einmal so eine Stufe vorschaltet. Bitte einmal nachgucken, ob das eine echte Potenz von irgendwas ist. Also ungerade und zusammengesetzt, insbesondere nicht 1. Und keine Primzahlpotenz, bitte. Und zusammengesetzt und keine Primzahlpotenz
Zahl ja zusammengesetzt ist, kann ich die als Produkt von zwei natürlichen Zahlen schreiben, die beide nicht eins sind. Und weil die Zahl ungerade ist, sind dann diese beiden Teile auch ungerade. Also schreibe ich das jetzt noch irgendwie hin. Sein m und k aus m ungerade. Und so, das gilt, dass n das Produkt von den beiden ist. Schon. Genau, und die Notation brauchen wir später, deswegen ist jetzt alles schon da. Dann finden wir eine Basis, mit der der Test das richtige Ergebnis gibt. Und wir sehen auch wie. Zeugen für Zusammengesetztheit. So könnte man so eine Basis, die das kann, nennen. Okay, sehr gut. Das heißt, dieser Test kann was. Und ich habe ja versprochen, dass wir auch ein bisschen sehen werden, woher das kommt. Und das ist wunderbare Magie mit Kongruenzen, geschicktem Rumrechnen und mit dem Satz von Chen Qiu Shao, bei dem ich mich immer freue, wenn wir den anwenden können. Weil das echt so ein Satz ist, der in der Algebra so kommt, nach dem Motto, ja, muss man irgendwie wissen, aber man kann den da eigentlich gar nicht so richtig feiern. Dafür jetzt.
Dafür jetzt. Beginnen wir direkt damit. Möchte ich vielleicht M und K noch ein bisschen geschickter wählen. Ja, angesichts dessen, dass n keine Primzahlpotenz ist, kann ich m und k Teiler finden. Und es ist total sinnlos, und das alles in der Voraussetzung des Lemmas steht. Das brauche ich erst den Beweis. Aber gut, jetzt steht's da, jetzt lasse ich das so. Und in späteren Lemmata mache ich das vielleicht schöner. N ist ungerade zusammengesetzt und keine Primzahlpotenz, dann kann ich N schreiben als Produkt von zwei ungeraden Teilern, die beide nicht eins sind und die Teiler fremd sind. Das ist so ein Ding, was bei der Primzahlpotenz schief geht, deswegen steht das da unter anderem, dass wir das nicht haben wollen. Und das ist auch das, was wir jetzt brauchen für den Satz von Chen Qiu Shao. Geht es um simultan erfüllbare Kongruenzen. Ich schreibe mal hin, was ich hinterhernehmen möchte. Da sei A eine ganze Zahl, so dass die folgenden beiden Kongruenzen erfüllt sind gleichzeitig. Dieses A, diese ganze Zahl A, soll so sein, dass gleichzeitig A kongruent ist zu minus 1 modulo m und A soll kongruent zu 1 sein modulo k. Standardtrick machen wir jetzt noch ganz oft. Und das geht, weil M und K teilerfremd sind und man dann solche simultanen Kongruenzen erfüllen kann. So, haben wir gezeigt, geht immer. Und dieses A ist nicht zufällig A. Folgt A kongruent minus 1 mod M. Ich habe es richtig vorhin gesagt. Und A kongruent 1 mod K. Jetzt spielen wir damit ein bisschen rum.
n teilt a plus 1, dann müssen m und a Teiler von sein. Denn irgendeine Primzahl, die m und a gleichzeitig teilt, würde ja sonst auch m und a plus 1 gleichzeitig teilen, aber a und a plus 1 gleichzeitig ist schwierig für eine Primzahl. Das gleiche für K. K teilt A minus 1, ein Primteiler von, ein gemeinsamer Primteiler von A und K, müsste also A, K und A minus 1 teilen, das ist auch wieder schwierig. Genauso sind A und K. In Z. Na, und wenn man in Z in unserem wunderschönen faktoriellen Ring rumläuft und wenn man dann Teiler fremd zu zwei Leuten ist, dann ist man auch zum Produktteiler fremd. Das ist irgendein Lemma aus der Algebra. Also A Teiler fremd zu N mal K, was wunderschönes N ist. Und das heißt, dass wir A ersetzen können durch etwas, was in TFN liegt und mindestens 2 ist. A kann nicht 1 sein, weil A Kongruenz zu minus 1 mal 1 ist. Also deswegen geht das alles. Und wir können insbesondere A N wählen und A mindestens 2. Sodass es also als Basis auch wirklich in Frage kommt, denn da wollen wir ja hin. Und mal gucken, ist da jetzt eigentlich noch viel los? Das ist ja schon eine richtige Buchstabe. Was muss man für eine Basis nochmal zeigen? Also erstens müssen wir in der richtigen Menge sein, das sind wir schon. Zweitens soll es so sein, dass unsere Basis so ist, dass das richtige Ergebnis beim Miller-Rabin-Test kommt. Also müssen wir nochmal kurz überlegen, was werden da für Rechnungen gemacht. Glücklicherweise stehen die nachher. Wir müssen also jetzt nachprüfen, dass hier in diesem ersten Schritt nicht prim kommt, sondern es weitergeht. Dass hier im zweiten Schritt auch nicht prim kommt, sondern es weitergeht und wir die Aussage zusammen. Das müssen wir jetzt alles nachprüfen. Bleibt zu zeigen. Mit A. Und dazu müssen wir jetzt quasi die Rechnungen machen und sehen, was passiert. Das ist super praktisch, wenn das da noch so steht. Aber ist es okay, wenn ich das trotzdem abwische? Ich bin sonst, ich glaube nicht, dass es auch alles auf die linke Seite passt.
Machen wir doch kurz diese Rechnung. Oh, ich habe die ganze Zeit keinen Tee getrunken, vor lauter Freude.
Ja, das habe ich schon fast begründet gerade, als ich gesagt habe, A ist mindestens 2. Wir können ja trotzdem noch mal gucken, kann es sein, dass A kongruent zu 1 mod n, eigentlich ist klar, dass es nicht geht. Denn wir haben ja gesagt, wir können es in der Menge wählen, das ist mindestens 2. Weil sonst... Na, wenn das 1 wäre mod n, dann wäre es auch 1 mod n, also wären wir 1 und 1 kongruent mod n. Könnte es sein, ist jetzt vielleicht ein bisschen interessanter, denn in der Menge TFN ist ja möglicherweise wahrscheinlich n minus 1 drin. Das heißt, es könnte sein, dass a kongruent zu minus 1 ist modulo n. Gleiche Geschichte, wenn a kongruent zu minus 1 wäre, modulo n, dann ja auch modulo dieser Teiler, mk, das heißt, dann wäre a gleichzeitig zu 1 und minus 1 kongruent modulo k. Diese Wahl ist also einfach super geschickt, wir machen das noch ein paar Mal in diesem Kapitel. A ist auch nicht kongruent zu minus 1 mal n, weil sonst 1 kongruent zu minus 1 k wäre. Und hier wird also die ganze Zeit, dass n und k ungerade sind und dass deswegen 1 und minus 1 nicht kongruent sein können. Bla bla bla, okay, das geht also alles nicht. Und jetzt quadriere ich. Denn, wenn man kongruent ist zu 1 oder minus 1, dann ist man nach dem Quadrieren auf jeden Fall kongruent zu 1. A von A ist kongruent zu 1, mod n und mod k. In anderen Worten ist also a Quadrat minus 1 durch m und durch k Teiler. M und K sind Teiler fremd, also auch durch das Produkt, also durch N. Also folgt A Quadrat ist Kongruent zu 1 mod N. Und wenn wir jetzt N minus 1 so schreiben wie im Miller-Rabin-Test, dann sehen wir, warum in allen Schritten des Tests niemals prim ausgegeben wird. Und das schreibe ich noch hin und dann hören wir auf. Und mit der Eigenschaft, dass man n minus 1 schreiben kann, als das Teiler mit n mal b, dann sehen wir, ach so, das brauche ich, es kann sein, dass Sie das sehen und ich das für Sie gar nicht aufdröseln muss, aber nur für den Fall, dass d ungerade ist, heißt ja, es gibt ein C aus, alles ist natürlich, also n, 0 vielleicht, mit der Eigenschaft d gleich 2 mal c plus 1. So. Und jetzt sehen wir, das ist ein bisschen albern, man kann es auch so sehen, aber im ersten Schritt des Tests, wenn man a und d berechnet, dann steht da doch jetzt a hoch 2, 2c plus 1, also quasi a Quadrat hoch c mal a. Aber wir sehen doch, dass a Quadrat kongruent zu 1 ist mod n, also ist das kongruent zu a mod n. Und bei a haben wir schon festgestellt, es ist weder 1 noch minus 1 ist mod n. So, das heißt, dass da bei dieser Rechnung es schon mal nicht passiert, dass wir in einem der Testschritte bei Prim als Ausgabe landen. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn wir jetzt an das D noch diese zwei Potenzen ran multiplizieren. Aber Sie sehen ja schon, immer dann, wenn da a Quadrat vorkommt, haben wir da sofort eine 1 und dann kommen wir von der 1 ja auch nicht mehr weg, wenn wir weiter potenzieren. Das heißt, wir landen einfach sofort auf der 1, also wir sind hier einmal nicht da, wo wir es als Prim sonst hätten fälschlicherweise identifizieren können. Und danach sind wir sofort immer bei 1, wegen der Wahl der Basis. Und das heißt, wir haben, das ist tatsächlich wie so eine Anleitung, wie man beim Test das richtige Ergebnis erzielen kann. Wie wir da die Potenzen ausrechnen, dass da auf jeden Fall immer 1 rauskommt. Also ist die Ausgabe tatsächlich zusammengesetzt. fertig geworden mit dem Beweis.
Guck mal, ob die noch Fragen haben. Der Witz ist tatsächlich diese Wahl, dass man da am Anfang nicht bei 1 oder minus 1 landen kann, aber dann beim Quadrat sofort. Ja?
Man müsste die gleich nur rausnehmen, weil ich bin gleich nur gucken, einfach, dass es kommt, weil es so A ist in der Richtung.
Ja, das stimmt. Dankeschön.
Ich musste kurz nachdenken, aber ja, das ist richtig. Den Fall haben wir ja vorher schnell erledigt, deswegen macht das nichts.
Dankeschön.
Jetzt gucke ich nochmal, was im Test passiert. Also hier sind wir bei A, also nicht bei 1. Deswegen gehen wir da weiter zum nächsten Schritt. Und im nächsten Schritt würde man hier die 0 vielleicht nochmal mitprüfen, würde aber wieder da landen. Das heißt, wir wären nicht bei minus 1. Das heißt, wir würden deswegen nicht prim sagen. Und bei den nächsten Schritten wären wir bei 1 und nicht bei minus 1, würden also auch nicht prim sagen. Das heißt, es stimmt alles, ja. Ja, mehr davon nächste Woche. Wir gucken uns dann noch ein bisschen genauer an, wie man sich überlegen kann, bei wie vielen Basen was passiert. Und dann gehen wir weiter und gucken uns auch noch mehr Tests an. Okay, bis dann.